HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Wolfsexpertin Elli Radinger. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Erstmal herzlich willkommen, Frau Radinger.
Vielen Dank, Frau Hillebrand.
Seit rund 25 Jahren, verbringen Sie einen Großteil des Jahres im Yellowstone-Nationalpark in Wyoming und Montana, um dort wilde Wölfe zu beobachten. Sie haben vor 30 Jahren Ihren Beruf als Rechtsanwältin aufgegeben und sich ganz den Wölfen gewidmet. Sie haben seitdem viel von den Wölfen gelernt, über Wölfe gelernt, haben viele Bücher geschrieben. Sie geben Seminare, Sie halten Vorträge über Wölfe. Und Ihr aktuelles Buch heißt Die Weisheit der Wölfe. Darüber werden wir natürlich heute ausführlich sprechen. Und Sie gelten als die renommierteste Wolfsexpertin in Deutschland. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Sie selbst nennen sich ja oder haben sich einmal genannt als Wolfeholic. Wie wirkt sich das denn aus, ein Wolfeholic zu sein?
Also als Wolfeholic würde ich sagen, ist man einfach süchtig nach Wolf. Man will Wölfe sehen, beobachten und eben schauen, was tun sie denn in dem langen Tag.
Wie kam das? Wie fing das an? Das ist ja, geht ja schon länger zurück.
Das geht definitiv schon länger zurück. Dass ich richtig mit Wölfen zu tun hatte, begann, ich würde schon fast sagen, als Kind bin ich mit dem Schäferhund groß geworden. Da hatte ich ja quasi schon einen Wolf, zumindest äußerlich, in Anführungsstrichen, also im Haus. Und später dann hatte ich immer Hunde und mich haben Wölfe schon immer fasziniert. Und dann habe ich eben die Gelegenheit einmal genutzt, nachdem ich meine Anwaltspraxis aufgegeben habe, ein Verhaltensforschungspraktikum zu machen in einem Wolfsforschungsgehege. Da wurde ich von dem ersten Wolf geküsst, da wurde ich süchtig und danach hat sich alles andere einfach ergeben. Dann wollte ich wilde Wölfe beobachten und da bin ich im Yellowstone Park gelandet.
Also der Wolfskuss hat die Sucht ausgelöst. Absolut. Wie war das, von einem Wolf geküsst zu werden?
Ja, interessant, würde ich sagen. In dem Moment, wo der Wolf kommt, man wird ja vorbereitet, man vergisst eigentlich alles. Man sieht dieses Tier auf einem zukommen und dann hat man wirklich die riesigen Reißzähne dann direkt vor seinem Gesicht und dann hält man den Atem an und dann leckt einem der Wolf über das Gesicht und das ist dann schon sehr, sehr faszinierend. Mein Wolf hat mir noch ein bisschen an der Lippe geknabbert. Also es war sehr interessant und ich werde auch immer wieder gefragt, haben Wölfe Mundgeruch? Nein, dieser Wolf hatte zumindest keinen Mundgeruch.
Hatten Sie in der Situation Angst?
Nee, nie.
Gar nicht?
Gar nie. Ich habe überhaupt bei Wölfen nie Angst gehabt, niemals.
Gut, jetzt waren das Wölfe oder das speziell auch ein Wolf, der Menschen kannte, der Menschen gewöhnt war. Sonst hätte man dieses Experiment nicht gemacht, um mal zu gucken, wie er reagiert. Ja. Wahrscheinlich hätte der Wolf auch nicht so reagiert.
Ganz sicher. Ein wilder Wolf, der wäre ja überhaupt nicht zu mir gekommen.
Die Wolfsforschung, wie sie früher betrieben wurde, da hat man in Wolfsgehegen geforscht. Wenn wir heute hier in Deutschland Wölfe sehen wollen, jetzt zum Beispiel in Hessen, dann gehen wir entweder nach Weilburg in den Tierpark oder Alte Fasanerie, Hanau. Es gibt in Deutschland ganz viele Parks, wo man wirklich Wölfe dann auch sehen und beobachten kann. Da sind dann natürlich auch viele Forschungen betrieben worden. Das ist aber ganz anders, als Wölfe in freier Wildbahn beobachten zu können. Da hat man Bücher umschreiben müssen, das haben Sie ja auch getan. Was war denn für Sie, die ja sicherlich auch diese Informationen alle schon im Kopf hatten, das Überraschendste oder das, was Sie am meisten fasziniert hat?
Also bei den wilden Wölfen hat mich wirklich am meisten überrascht, dass sie so ganz anders sind als das, was wir aus den Büchern eben kennen. Und klar, ich meine, man hatte früher überhaupt keine Gelegenheit, wilde Wölfe zu sehen. Die waren viel zu scheu, in Deutschland gab es ja auch keine. Und dann hat man sich eben vor ein Gehege gesetzt und hat gedacht, die verhalten sich jetzt genauso. Aber das ist eben ganz anders. Es ist, als ob ich Menschen im Knast beobachte. Und wilde Wölfe haben eben ganz andere Möglichkeiten. Wilde Wölfe sind extrem sozial und gehen sehr freundlich miteinander um. Und es ist eine Wolfsfamilie, wie auch wir Menschenfamilien sind. Und das hat mich unglaublich überrascht, weil ich habe ja bei den Gehegen auch erlebt, dass es oft sehr große Beißereien gab und Dominanz von oben nach unten. Das gab es überhaupt niemals in der Wildnis. Das kannte ich nicht aus der Wildnis. Und das fand ich äußerst faszinierend.
Also dieses hierarchische Alpha-Wolf und das Leittier und dann eben der Omega-Wolf, der nur immer am Rande der letzten Brocken wird. Abbekommt, das gibt es so nicht.
Nein, gibt es nicht in der Freiheit.
Es gibt ja eigentlich auch nicht den Leitwolf, sondern es gibt das Wolfspaar, was das Rudel anführt.
Das ist korrekt. Ja, eine Wolfsfamilie besteht aus den Eltern und den Welpen und den älteren Geschwistern und ein paar Onkel und Tanten. Und geführt wird diese Wolfsfamilie je nach Situation natürlich auch von den Eltern im Allgemeinen, weil die auch die meiste Erfahrung haben. Die haben gezeigt, dem Rest der Familie eben, wie sie sie gut führen können und welche Entscheidungen sie gut treffen. Und darum führen die Eltern.
Und deswegen müssen wir wahrscheinlich auch viele Hundebücher umschreiben. Ne?
Definitiv, aber ich denke, das ist schon zum größten Teil auch passiert.
Ist passiert, ja. Also das ist auch inzwischen schon angekommen, dass es eben da auch nicht unbedingt den Leitwolf geben muss in der Hundeerziehung.
Richtig, ich muss als Hundebesitzer nicht unbedingt als Erster durch die Tür gehen zum Beispiel.
Aber es geht um Souveränität.
Ja.
Und das ist ja bei den Wölfen auch ganz wichtig. Das heißt, der so ein Rudel anführt, hat den Überblick. Er ist der Souveränste in der Regel, weil er muss ja auch das Rudel beschützen. Er muss dafür sorgen, dass was zu fressen da ist. Das sind schon Qualitäten, die so ein Leitwolf oder eine Leitwölfin mitbringen muss.
Absolut. Er muss, also die Frage ist immer, was macht überhaupt eine Leitpersönlichkeit aus? Das kennen wir ja auch aus Firmen zum Beispiel. Mhm. Wer ist als Chef geeignet? Und es ist, kommt wirklich auf die Erfahrung drauf an, auf die Souveränität. Es ist, erfahrene Leitwölfe haben gezeigt, schon im Laufe des Lebens, auch als Eltern, als Vorbild vor allen Dingen, haben sie eben dem Nachwuchs gezeigt, dass sie wissen, wo es lang geht, dass sie Entscheidungen treffen, die gut sind für die Familie und die Verantwortung übernehmen. Und ein Leitwolf, was auch sehr, sehr wichtig ist, Leitwölfe achten sehr auf die Harmonie innerhalb ihrer Familie. Also es ist eben nicht so, dass sie die anderen niederbeißen, um denen zu zeigen, wer der Chef ist, sondern sie achten auf die Harmonie. Und denn ein harmonisches Familiengefüge oder Gruppengefüge ist definitiv besser für die ganze Gruppe natürlich.
Ja, und Verletzungen sind letztendlich ja für einen wilden Wolf auch sehr gefährlich. Und würde das Rudel ja auch nur schwächen insgesamt.
Sowieso, unbedingt, ja.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, ich habe es hier vorliegen, die Weisheit der Wölfe, wie sie denken, planen, füreinander sorgen. Das Erstaunliche über das Tier ist, dass es dem Menschen am ähnlichsten ist. Also Sie schreiben, der Wolf ist von allen Tieren dem Menschen am ähnlichsten. Das ist erstmal ein Satz, über den man nachdenkt, dann sagt man, ja, der Affe ist doch dem Menschen viel ähnlicher. Vielleicht erklären Sie mal, inwiefern.
Genau,
ist das tatsächlich
wir denken
so?
Immer, der Affe ist uns Menschen am ähnlichsten. Aber der Wolf ist von seinem Sozialverhalten uns deutlich ähnlicher als der Affe. Bei den Wölfen kümmern sich auch erwachsene Tiere um den Nachwuchs, um Alte, um Kranke und Verletzte und auch erwachsene Rüden zum Beispiel. Bei den Affen ist es ja so, dass sich überwiegend dann die Mütter um die Kinder kümmern, aber man findet es selten, ich bin jetzt keine Primatenforscherin, gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber man findet es relativ selten, dass sich erwachsene Primaten um kranke Tiere kümmern oder um alte Tiere kümmern oder um den Nachwuchs Erwachsenen-Nachwuchs kümmern. Und das ist bei dem Wolf eben anders. Bei den Wölfen kümmert sich tatsächlich die ganze Familie um den Nachwuchs. Wenn Tiere krank sind, die werden versorgt, die bringen denen Nahrung, die kümmern sich um die, die lecken deren Wunden und die passen auf die auf, bis sie wieder gesund sind. Und das ist eben das Besondere.
Da können wir noch von den Wölfen lernen.
Oh ja, es gibt bei den Wölfen keine Altenheime, es gibt keine häusliche Gewalt. All dies sind Sachen, die können wir wirklich von ihnen lernen.
Wenn Sie 3 Attribute nennen müssten, wie würden Sie den Wolf kennzeichnen?
Ich würde sagen, Wölfe sind hochsozial, sehr intelligent und extrem anpassungsfähig.
Also eigentlich Eigenschaften, mit denen man gut überleben kann.
Ja.
Wahrscheinlich hat es deshalb auch der Wolf geschafft, obwohl er immer wieder gejagt, vertrieben wurde und heute noch wird teilweise, dass er trotzdem alles überstanden hat und heute noch da ist.
Ja, unbedingt, natürlich. Ja, denke ich schon.
Es ist so, dass der Wolf wirklich spaltet. Ne? Man ist fasziniert. Mhm. Ich selber gehöre auch dazu. Man ist fasziniert von diesem Tier, von diesen wunderschönen Tieren auch. Aber es gibt dann auch wieder die andere Seite. Man hat große Angst. Es gibt Menschen, die wollen den Wolf am liebsten gar nicht haben, fürchten sich. Das spaltet die Gesellschaft natürlich. Und es ist tatsächlich oft so, dass Frauen oft fasziniert sind vom Wolf.
Richtig. Ich habe ja den Frauen auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet oder den Frauen und den Wölfen. Es ist einfach, Frauen haben irgendwie eine innere, ich würde es nennen, eine innere Beziehung zum Wolf. Und Erik Ziemen hat einmal sehr schön zu mir gesagt, er glaubte auch, dass Frauen und Wölfe sich ähnlich sind oder sich besser verstehen, weil sie sind alle beide sind in der Geschichte die Unterdrückten und in Wahrheit aber die Starken. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Und ich habe auch bei meinen, zum Beispiel, wenn ich Wolfsreisen mache, also wo ich Menschen mitnehme in den Yellowstone-Nationalpark, da fällt mir auch immer wieder auf, dass sich überwiegend Frauen bewerben. Die möchten gerne mitfahren. In den Lesungen sind auch sehr, sehr viele Frauen. Also Frauen haben eine besondere Beziehung zum Wolf. Ich würde es auch so sagen, dass Männer eher den Drang haben, etwas zu, jetzt wirklich ganz allgemein gesagt, es gibt mit Sicherheit viele tausend Ausnahmen, etwas zu dominieren, während Frauen eben einfach nur sitzen und zuschauen wollen und den Wolf einfach aufnehmen.
Wenn man das jetzt mal in so einem Wolfsrudel beobachtet, wie sich die Wölfin verhält und der Wolfsrüde, was kann man da an Unterschieden beobachten? Wie gehen die Probleme an? Wer ist für was zuständig? Natürlich die Aufzucht der Jungen, klar. Das ist natürlich das Weibchen.
Nein.
Also nicht allein, aber ja, genau, natürlich die bekommen, wie beim Menschen auch.
Ja, die bekommen die Jungen natürlich, logisch. Aber ansonsten zieht die ganze Familie die Jungen auf. Und besonders die Väter sind wunderbarer. Die lieben ihre Jungen und die kümmern sich sehr, sehr um den Nachwuchs. Also in der Wolfsfamilie ist es eben so, dass die Eltern erziehen gemeinsam. Grundsätzlich treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Die Kids zum Beispiel können die Eltern nicht austricksen, wie es bei Menschen ja oft passiert. Ne? Ich kriege was von der Mama nicht erlaubt, gehe ich zum Papa, der macht das. Passiert bei Wölfen gar nicht, keine Chance. Also die entscheiden gemeinsam. Und letztendlich, wenn es aber um irgendeine Situation geht, die für das Überleben der Familie wichtig, oder zum Beispiel, wo Wolfshöhlen gegraben werden, dann entscheidet letztendlich meist die Fähe. Also das Weibchen. Und damit hat auch der Rüde kein Problem und der Rest der Familie auch nicht. Also es wird dann als selbstverständlich genommen. Ich erkläre es einfach aus Evolutionssicht, denn die Weibchen sind ja dafür fürs Überleben zuständig eben.
Und auf der Jagd? Wie sieht es da aus?
Auf der Jagd kommt drauf an, wer zur rechten Zeit oder zur passenden Zeit am passenden Ort ist. Da würde ich nicht irgendeinem eine Entscheidung per se zusprechen. Also bei der Jagd ist es grundsätzlich so, dass auch noch nicht mal die Leitwölfe die Jagd anführen, sondern die jungen und starken Wölfe, die Hetzer, es gibt ja Spezialisten in jedem Rudel, die jagen ein Tier. Aber wenn es ganz letztendlich zum Tötungsbiss kommt, dann muss natürlich der Wolf ran, der die meiste Erfahrung hat. Und das sind immer die Leitwölfe. Und da ist es, kann ich gar nicht verallgemeinern, es sind beide. Ich habe aber auch durchaus Wolfspersönlichkeiten kennengelernt, Wölfinnen, die ganz alleine gejagt haben und die auch ganz alleine große Hirsche getötet haben. Und das muss man sich mal überlegen, wenn sie einen Hirsch, der fünfmal so groß ist wie sie selbst, mit bloßen Händen erlegen müssten, da gehört schon gewaltig Mut dazu. Und da gibt es ein paar Spezialistinnen dabei.
Sie haben ja im Laufe der Jahrzehnte, die Sie Wölfe beobachten, viele Wölfe kennengelernt. Teilweise haben sie Namen. Sie werden ja manche auch mit Sender ausgestattet und über längere Zeit verfolgt. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch so ein paar Lieblingswölfe mal sich herauskristallisieren oder ja, Tiere, an denen man ganz besonders hängt.
Absolut, ist das so? Natürlich. Wir haben immer diese besonderen Persönlichkeiten auch, die sich wirklich auszeichnen durch ihr Gehabe, durch ihr Verhalten. Und eine meiner Lieblingswölfinnen war, sie hieß offiziell O6 und wurde auch She-Wolf genannt. Also das war eine sehr starke Persönlichkeit, ich weiß es gar nicht richtig zu definieren, und die hat uns alle immer sehr beeindruckt, weil sie eben sehr, sehr viel alleine auch entschieden hat und gemacht hat und auch nie andere Wölfe niedergemacht hat oder niedergebissen hat oder so. Es war schon eine tolle Wölfin, ja.
Und wenn so ein Wolf dann stirbt, ich glaube in dem Fall ist sie sogar erschossen worden.
Die ist erschossen worden und das war ja ganz wirklich tragisch. Heftig, als ob man Familienmitglied wirklich auch verliert. Und diese Wölfin wurde am allerletzten Tag der ersten Wolfsjagd, die im Park oder an den Parkgrenzen wieder erlaubt war, wurde diese Wölfin von Jägern aus dem Park mit herausgeködert mit Fleisch und wurde dann da erschossen. Und das war schlimm, das war wirklich schlimm. Also ich empfand das ganz furchtbar.
Und die Wolfsrudel unter sich müssen so einen Verlust ja auch aushalten.
Ja, absolut. Die Rudel trauern, richtig. Also man sieht Wölfe trauern. Das heißt ja immer, Wölfe können nicht trauern. Das ist Blödsinn. Wölfe trauern natürlich. Die heulen, die suchen. Die sind teilweise wirklich depressiv auch. Und das ist schon beachtlich. Und es gibt sogar teilweise einzelne Berichte von Gefährten. Leitwölfe bleiben ja ihr ganzes Leben lang zusammen. Und wenn dann einer von denen stirbt, dass der andere tatsächlich auch stirbt, an gebrochenem Herzen. Es gibt dieses Broken Heart Syndrome, da auch Wölfe dran sterben können.
Das ist ganz faszinierend, ja. Mhm. Elli Radinger, wir hören die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die Sie ausgesucht haben. Wild Montana Skies mit John Denver und Emmylou Harris. Warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
Also die Montana Skies habe ich ausgesucht, weil es einfach für mich mein Montana und mein Wyoming symbolisiert. Und der gute alte John Denver war zu meiner Jugend immer ein besonderer Schwarm, war ich ein Schwarm von ihm oder er war ein Schwarm von mir, was weiß ich. Auf jeden Fall versinnbildlich dieses Lied meine Nähe zu Montana und zu Wyoming. Und wenn ich dieses Lied höre, sehe ich immer die Berge vor mir, die endlosen Himmel, den großen Montana Sky.
He was born in the Bitterroot Valley in the early morning rain. Wild geese over the water, heading north and home again. Bringing a warm wind from the south, bringing the first taste of the spring. His mother took him to her breast, softly she did sing. Oh, Montana, give this child a home. Give him a love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart. Give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild Montana skies. His mother died that summer and he never learned to cry. He never knew his father and he never did ask why. And he never knew the answers that would make an easy way. But he learned to know the wilderness and to be a man that way.
John Denver und Emmylou Harris mit Wild Montana Skies. Gewünscht hat sich diese Musik Elli Radinger, die Wolfsexpertin aus Hessen, die heute zu Gast ist in HR2 Kultur in der Sendung Doppelkopf. Frau Radinger, während die Musik eben lief, haben Sie auch gesagt, jetzt bekomme ich auch schon wieder Sehnsucht. Das ist wirklich eine Musik, die das sofort auslöst. Ja. Was lieben Sie so am Yellowstone Nationalpark oder am Montana?
Alles. Also der Yellowstone Nationalpark hat natürlich auch eine besondere Lage. Der liegt also auf einem Vulkan, einem eigentlich immer noch aktiven Vulkan. Das heißt, die Erde kocht und brodelt unter mir. Und über mir sehe ich halt diese großen Berge von Montana, die riesenhohen Berge, viel Schnee. Und es heißt ja immer, Montana ist Big Sky Country. Das heißt also, der Himmel geht wirklich rundum und es ist ein riesengroßer Himmel. Und all dies, dazu noch die vielen wilden Tiere, die es dort gibt und diese fantastischen Winter. Ich liebe ja absolut Kälte und Winter. Und das alles fasziniert mich an Montana und Wyoming und am Yellowstone Park.
Und trotzdem sind Sie eigentlich in Hessen zu Hause. In Wetzlar leben Sie zusammen mit Ihrer Hündin.
Ja.
Und das ist ja auch Heimat. Also man ist dann immer ein bisschen hin und her gerissen wahrscheinlich, ne?
Wenn
man,
unbedingt. Ja. Ja, das stimmt. Also wenn Heimat dort ist, wo das Herz ist, dann ist sie natürlich jetzt in Hessen, wo meine Hündin auch ist, klar. Ja.
Sie haben eine Labradorhündin. Ich habe mich gefragt, eigentlich müssten Sie doch entweder einen Husky haben oder einen Schäferhund, so als Wolfsliebhaberin. Aber muss dann auch nicht unbedingt sein?
Hund nee. Ist Hund? Nee, das ist mir viel zu stressig, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist es faszinierend, wenn man einen Hund hat, auch mit dem man auch arbeiten kann und auch sollte. Aber ich liebe meine kuschelige Labradorhündin. Ich brauche einen Hund zum Kuscheln und natürlich arbeiten wir auch, ja, das muss ich dazu sagen. Abortiertraining und Wasser und Schwimmen ist sowieso ihr Ding. Aber ja, es passt perfekt und sie kam zu mir und sie gehört zu mir. Das war's, ja.
Und ohne Hund ginge nicht.
Nee, ohne Hund geht nicht, glaube ich.
Der Wolf, Sie forschen am wilden Wolf in Amerika, in den USA. Aber es gibt ja mittlerweile auch wieder Wölfe in Deutschland. Der Wolf kehrt zurück. Wir werden ihn hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so zu Gesicht bekommen wie im Nationalpark, weil er einfach viel zu scheu ist.
Genau, das ist es ja. Deshalb, ich meine, ich habe ja immer Wölfe, also zunächst einmal, als ich angefangen habe, die Wölfe in Yellowstone zu beobachten, gab es in Deutschland offiziell noch gar keine Wölfe. Die kamen erst 10 Jahre später. Und auch immer noch, wenn ich Wölfe sehen will, dann muss ich nach Amerika fliegen. Und dort sehe ich sie fast täglich. Aber in Deutschland habe ich gar keine Chance. Ich habe auch in all der Zeit jetzt, ich suche sie auch immer noch in Deutschland. Ich kenne auch ein paar Ecken, wo sie sie gibt, aber ich habe noch keinen gesehen. Nur einmal kurz aus dem Zug heraus, aber ansonsten habe ich keine gesehen. Und wenn ich also wirklich Wölfe sehen will, fliege ich nach Montana und Wyoming.
Sie sagen, ich habe noch keine gesehen mit einem sehnsuchtsvollen Blick. Ich möchte so gerne mal einen sehen. Viele gehen in den Wald und haben Angst. Sie wollen keinen Wolf sehen. Das ist natürlich auch, es ist ein bisschen in den Menschen drin, die Angst vor dem Wolf, also bei vielen Menschen.
Ja, natürlich. Ist ja auch verständlich. Ich verdamme das auch gar nicht. Es ist nicht so sehr die Angst vor dem Wolf, es ist die Angst vor dem Unbekannten. Denn ich glaube, wir, die wir mit Hunden groß geworden sind, wir haben weniger Angst vor dem Wolf als andere Menschen, die eben nicht mit Hunden groß geworden sind. Ich habe Angst vor Pferden, weil ich Pferde nicht kenne. Also wir haben immer Angst vor dem, was wir nicht kennen. Und für manche Wölfe ist der Mensch gefährlich. Die haben Angst vor dem Menschen normalerweise, ja. Und manche Menschen haben eben natürlich auch Angst vor dem Wolf.
Interessant ist ja, dass nach dem Mauerfall eigentlich der Weg frei war, für den Wolf wieder nach Deutschland vorzudringen. In Norddeutschland gibt es ja schon sehr viel mehr. Bayern gibt es einige. Hessen auch immer mal wieder ein paar gesichtet worden. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickelt.
Die Wölfe kamen ja aus dem Osten, also die wurden nicht wieder angesiedelt, wie man manchmal immer noch irgendwo liest, sondern die kamen auf eigenen Pfoten aus dem Osten. Und darum sind die meisten Wölfe immer noch in Sachsen und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt die zweitgrößte Wolfspopulation ist in Niedersachsen. Und der eine oder andere Wolf wandert auch mal durch Hessen durch.
Ist ja auch immer mal wieder gesehen worden, auch kürzlich wieder ein Wolf gesehen worden, ein Foto gemacht worden. Trotzdem gibt es die Angst, es gibt Befürchtungen, was kann alles passieren, wenn der Wolf wieder da ist. Natürlich die Nutztierhalter allen voran machen sich natürlich auch zurecht. Ja, Sorgen absolut. Um ihre Schafe, die Ziegen. Ja. Da gibt es Auflagen, die eingehalten werden müssen. Das ist alles nicht so einfach. Was würden Sie denn raten? Wie sollte man damit umgehen? Es gibt diesen Wolfsmanagementplan, der jetzt auch nach und nach umgesetzt wird. Aber vielleicht muss man noch mehr tun.
Nein, es ist definitiv nicht einfach, mit dem Wolf zu leben. Wir müssen alle lernen, mit dem Wolf zu leben. Und dazu gehören eben unter anderem, gerade für Herdenbesitzer, für Schafsbesitzer zum Beispiel oder Rinderzüchter, dass sie ihre Tiere schützen. Und da kommen wir eben nicht drum herum, wie das konkret geht. Dafür gibt es auch ausgebildete Wolfsberater, die konkret vor Ort beraten können. Aber ich habe die beste Erfahrung gemacht in einer Kombination aus Elektrozaun und Herdenschutzhunden. Also wolfssicherer Elektrozaun, nicht so ein normaler Schafszaun, sondern ein wolfssicherer Elektrozaun und Herdenschutzhunde. Und die funktioniert wirklich im Allgemeinen am besten. Da trauen sich Wölfe nicht ran. Und wir hören ja immer wieder alle möglichen Berichte, dass Wölfe eben doch irgendwo eingedrungen sind. Dort wurde aber nachgewiesen, dass der Zaun eben nicht sicher war oder Wölfe sich unten drunter durchgraben konnten. Man kann die Herden schützen. Es ist natürlich eine Heidenarbeit. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Es ist ein unglaublicher Papierwust, den man ausfüllen muss. Und die Menschen müssen eben sehr, sehr viel tun. Und das ist nicht einfach. Man muss vor allen Dingen umdenken. Und das ist wirklich nicht einfach. Da sind eben trotzdem die Herdenbesitzer gefragt. Und wir müssen alle zusammenarbeiten, wenn wir den Wolf haben wollen. Oder auch wenn wir nicht haben wollen. Er ist nun mal da, schlicht und einfach.
Ja, wir können uns ja eigentlich nicht anmaßen, dem Wolf zu sagen, nee, bleib weg, weil er gehört hier eigentlich her.
Richtig.
Er hat hier früher gelebt und jetzt kommt er wieder zurück. Da ist es schwierig zu sagen, nein, du darfst aber nicht.
Und der Wolf ist ein Kulturfolger, der braucht keine Wildnis. Also der Wolf hat ein Recht und auch kann durchaus neben uns leben oder bei uns leben. Und er hat auch ein Recht, da zu sein. Und wir müssen außerdem bedenken, weil viele Leute sagen, wozu brauchen wir den Wolf? Wir wollen keine Wölfe. Die Mehrheit der Bevölkerung will Wölfe. Das haben eindeutige Umfragen ergeben. Und die dürfen wir auch nicht vergessen.
Wolf lernt natürlich auch schnell. Und wenn er es einmal geschafft hat, an Schafe ranzukommen, dann wird er es auch immer wieder versuchen.
Absolut.
Das ist dann auch die Gefahr. Ne? Ja. Also wenn man nicht gleich von vornherein irgendwie Riegel vorschiebt und dass der Wolf lernt, nee, da gehe ich lieber nicht dran und suche mir dann doch lieber das Reh im Wald.
Wir müssen also schon anfangen, die Tiere zu schützen, noch bevor er eigentlich da ist. Wenn wir wissen, er ist auf dem Weg und dann sollten wir schon anfangen, unsere Tiere zu schützen. Und es muss keiner der Schafe hat den Wolf lieben. Absolut nicht. Er kann auch wütend auf ihn sein bis zum geht nicht mehr. Aber er muss seine Tiere genug lieben, dass er sie schützt. Das erwarte ich ganz einfach, dass jeder Tierzüchter genug Verantwortung übernimmt für seine Tiere, dass er die schützen will.
Dafür muss es vielleicht aber auch Gelder geben, ne? Weil absolut. Viele sagen, das können wir uns gar nicht leisten, dann so einen Zaun zu bauen. Mhm. Aber das ist auch nochmal ein weites Thema. Spannend ist es ja auch, wenn die Wölfe, und das passiert ja auch, tatsächlich auch in die Dörfer kommen und sich da mal sehen lassen, mal schauen und dann auch wieder gehen. Mhm. Aber das stelle ich mir auch dann vor, also wenn man vielleicht mal irgendwie von einer Sportstunde abends durch die Dorfstraßen läuft nach Hause und plötzlich steht man einem Wolf gegenüber mitten im Dorf. Was macht man dann?
Gehe ich mal davon aus, dass wir nicht von einem Dorf bei Frankfurt sprechen, sondern von einem Dorf, das irgendwo auch in Nähe Wolfsgebiet liegt. Ne?
Und es also ist in Niedersachsen passiert es ja zum Beispiel mal. Ja.
Und es ist also auch durchaus normal, dass Wölfe mal in der Dämmerung durch ein Dorf durchlaufen. Es kommt auf die Persönlichkeit des Wolfes an, das ist ganz wichtig. Es ist ja nicht jeder Wolf gleich. Ne? Ja. Es gibt ja die Mutigeren, die gehen eher mal raus und es kommt aufs Alter drauf an. Und gerade Jungwölfe in der Pubertät, die sind einfach neugierig, die wollen mal was anderes ausprobieren. Die wollen eben mal durch ein Dorf durchgehen und vielleicht auch, weil es der kürzere Weg ist, dorthin, wo sie hingehen wollen. Und begegne ich jetzt so einem Wolf, bleibe ich schlicht und einfach stehen. Ich gebe ihm zu erkennen, dass ich ihn gesehen habe. Ich spreche ihn also laut und deutlich an und sage ihm, hey Wolf, ich habe dich gesehen, hau ab. Klatsche in die Hände und jag ihn davon. Wenn ich einen Hund dabei habe, den habe ich an der Leine, den nehme ich dicht zu mir ran. Also ich bin ja auch mit meiner Hündin mal im Wolfsgebiet. Ich habe die natürlich immer an der Leine.
Das wäre zu gefährlich, ne?
Ja, ich würde sie nicht freilaufen lassen. Und dann würde ich eben, wenn ein Wolf dann kommt oder ist auch vielleicht nur an meiner Hündin interessiert, dann würde ich auch natürlich den Wolf verjagen, ganz klar.
Logisch. Und in der Regel würde er sich verjagen lassen?
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt hat es ja neulich in Griechenland so einen schrecklichen Unfall gegeben mit einer Touristin.
Mhm. Ja, aber war eben kein Wolf. Ne? Das ist eben immer wieder diese Medienberichte, wo ein großes Fragezeichen dahinter steht. Und in Griechenland weiß man eindeutig, dass es eben keine Wölfe waren und dass es keine wilden Wölfe waren, sondern eben Hunde, die diese Frau angefallen haben. Aber so spricht sich das eben immer weiter rum und dann ist es immer der böse Wolf.
Es gab natürlich... Trotz allem, es gab auch schon Unfälle mit Wölfen. Es sind Menschen auch zu Schaden gekommen, aber es ist verhältnismäßig wenig. Es sind in den letzten 50 Jahren.
Ich würde gerne mal die Verhältnismäßigkeit ins Spiel bringen. In den letzten 50 Jahren sind 9 Menschen durch Wölfe in Europa durch Wölfe gestorben und davon waren 5 durch Tollwut. Und wenn man das schon als gefährlich betrachtet, dann dürfte man wirklich überhaupt keinen Fuß mehr auf die Straße setzen. Ja. Ne? Oder sie werden vom Blitz erschlagen oder sonst irgendetwas. Es werden in Deutschland sehr viele Menschen durch Kühe getötet. Das vergessen wir völlig. Es ist noch nie ein Mensch vom Wolf angefallen worden. Und ich habe das Statistische Jahrbuch extra dafür bemüht und habe nachgeschaut. Es sterben in Deutschland jährlich 300 Menschen an Kugelschreiberminen, die sie verschlucken.
Also das hatte ich in Ihrem Buch gelesen, habe ich auch gedacht, das kann jetzt wohl nicht wahr sein.
Es ist deutlich gefährlicher, ins Büro zu gehen, als irgendwo in einen Wolfswald zu gehen, der nur so wimmelt vor Wölfen. Also definitiv, es gibt gefährlichere Sachen. Und auch Kinder, weil es ja immer heißt, die Kinder sind so in Gefahr. Ich glaube, da zweibeinige Wölfe sind deutlich gefährlicher für Kinder als die Vierbeiner im Wald. Unbedingt, ja.
Also wenn wir jetzt wirklich mal in die Verlegenheit geraten sollten, einem Wolf zu begegnen, schon gesagt, in die Hände klatschen, laut sein, vielleicht auch nochmal irgendwie sich bemerkbar machen und in der Regel würde der weglaufen.
Richtig, ja.
Aber wahrscheinlich werden wir ihn sowieso nicht sehen. Eben. Was würden Sie sich denn wünschen?
Hier in Deutschland einen Wolf zu sehen? Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass diese ganze Diskussion endlich sich mal ein bisschen mehr entspannt. Wir gehen auch fast schon auf den Krieg zu, Wolfshasser gegen Wolfskuschler. Also wir müssen mal versuchen, wieder eine normale Linie zu finden, wo wir auch miteinander reden können. Und ich würde mir wünschen, dass jeder den Wolf einfach sieht als einen Teil dieser Umwelt, als einen Teil dieser Natur und ihn einfach vor allen Dingen in Ruhe lässt.
Und ein Kuscheltier ist er nun ganz und gar nicht.
Nee,
ne? Selbst wenn man ihn beobachtet, er ist nun mal ein Beutegreifer. Und das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Aber er wird uns in der Regel nicht gefährlich. Aber eins sollten wir noch erwähnen, was ja auch immer wieder passiert. Weil das ist ja dann auch so nett, wenn ein Wolf mal in die Nähe kommt. Und man könnte ihm ja dann doch mal ein Bröckchen Futter hinschmeißen. Und dann kommt er vielleicht am nächsten Tag nochmal. Und er tut uns ja gar nichts. Aber das ist dann ganz fatal. Und genau das sollte man nicht tun.
Das sind die beiden großen Grundregeln. Nie weglaufen und niemals füttern. Niemals.
Wir machen wieder Musik. Sie haben sich noch eine Musik gewünscht. Und zwar Angel. Warum diese Musik? Dazu gibt es eine Geschichte.
Ja, zu dieser Musik gibt es eine ganz faszinierende Geschichte. Ich habe eine Dokumentation gesehen von einem Mann, der gegen den Pelzhandel kämpft. Und der hat schon alles Mögliche versucht, aber jeder, der sowas macht, der weiß ja, wo es hinführt. Es bringt nicht viel. Und dieser Mann hatte die Idee, der hatte einen Van umgebaut, hat einen Großbildfernseher da reingestellt und ist in New York in die Fifth Avenue vor die ganzen großen Pelz lokale Gefahren und hat dann sein Van aufgemacht und hat auf diesem Bildschirm Szenen gebracht, wie Pelztiere gehalten werden, wie sie getötet werden und dabei diese Musik gespielt, direkt vor diesen Pelzgeschäften. Und ich vergesse nie die Gesichter dieser Menschen, die diese Bilder gesehen haben, wie die so erschrocken waren und wie die schockiert waren. Und ich habe so den Eindruck, dass solche Methoden einzige Möglichkeit sind, manchmal Menschen noch überhaupt zu erreichen. Denn wir können Fakten, auch bei den Wölfen, wir können Fakten hinwerfen ohne Ende. Das interessiert die nicht, aber mit Emotionen, da erreicht man Menschen. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich die Weisheit der Wölfe geschrieben habe, um eben den Wolf emotional näher zu bringen. Und darum ist mir dieses Lied sehr, sehr nah.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Zu Gast ist heute Elli Radinger, die Wolfsexpertin. Und sie hat sich diese Musik gewünscht, Angel von Sarah McLachlan. Gastgeberin ist heute Christiane Hillebrand. Elli Radinger, Wolfsexpertin, Sie haben viele Bücher geschrieben über Wölfe. Das aktuelle Buch Die Weisheit der Wölfe, einiges haben wir inhaltlich schon aufgegriffen. Interessant ist, dass Sie in diesem Buch, habe ich so das Gefühl, Ihr ganzes Wissen, Ihre ganze Liebe zu den Wölfen drin verarbeitet haben, aber auch ein bisschen die eigene Lebensgeschichte, wie Sie überhaupt zu den Wölfen, zur Wolfsforschung gekommen sind. Es bringt es eigentlich so alles ein bisschen auf den Punkt. Liege ich da richtig?
Ja, so gesehen ist das schon eine Art Herzensbuch von mir, denn ich habe ja viele Fachbücher auch geschrieben und immer über Wölfe aufgeklärt, ohne Ende. Aber hier wollte ich eben mal die Wölfe anders zeigen. Also wir wissen ja, was Wölfe tun, wo sie hingehen, was sie fressen. Wissen wir ja alles schon. Gibt es genug Informationen auch. Aber wie Wölfe wirklich sind, wie sie emotional sind, wie sie denken, wie sie auch lieben. Und all dies, davon haben wir ja bisher wenig Ahnung. Und das kann man ja auch nur erfahren, wenn man sie wirklich über einen langen, langen Zeitraum hinweg ganz in ihrer natürlichen Lebensweise beobachtet. Und darum ist das für mich schon eher ein Buch eben, um die andere Seite der Wölfe zu zeigen.
Mhm. Sie haben viele andere Bücher geschrieben, nicht nur über Wölfe, auch über Hunde. Sie haben auch zusammen mit Günter Bloch zum Beispiel, ist ja auch Wolfsforscher, Hundeexperte, auch einige Bücher zusammen geschrieben.
Also die meisten Bücher, in denen es auch um Wölfe geht, die kommen natürlich, entstehen aus der Wolfsforschung. Ich habe noch ein Buch geschrieben über den Verlust von einem Hund und wie man damit umgeht und habe außerdem noch zwei Romane geschrieben. Der eine ist eher autobiografisch, der ist von meiner Zeit, als ich ein Jahr in Minnesota in der Wildnis gelebt habe, in einem Blockhaus ohne Strom, ohne fließend Wasser, mitten im Wolfs- und Bärengebiet. Davon handelt mein Roman Minnesota Winter. Und dann habe ich noch ein wunderschönes kleines Weihnachtsbuch geschrieben. Das heißt, Der Wolf am Fenster spielt in Montana. Die Protagonisten ähneln mir ein bisschen in ihrer Art, gebe ich zu. Und die treffen eben einen Wolf und retten den Wolf unter besonderen Umständen. Also ein sehr schöner Roman.
Ein Jahr in der Wildnis gelebt.
Ein Jahr.
Das war bestimmt eine bewusste Entscheidung. Einfach mal raus aus dem Alltag. Was haben Sie mitgenommen in die Zeit danach?
Eine der weiteren wilden Entscheidungen von mir, nicht nur, dass ich die Anwaltstätigkeit niedergelegt habe und mich mit Wölfen beschäftigt habe, sondern dass ich auch noch mal ein Jahr in die Wildnis gegangen bin. Ja, man bekommt ein ganz anderes Gefühl für das Leben, würde ich sagen. Man erfährt, was Leben ist, was zählt und was völlig unwichtig ist, zum Beispiel, wenn man eben in der Wildnis lebt. Dieser ganze Kommerz oder all dies braucht man gar nicht, ganz und gar nicht. Und Leben in der Wildnis ist schon interessant. Das Überleben ist knochenhart, muss ich dazu sagen. Aber es hat eben auch besondere Momente. Und meine einschneidendsten Momente waren die zum Beispiel, als ich bei minus 40 Grad draußen geschlafen habe und über mir Nordlichter getanzt haben und im Hintergrund noch der Wolf geheult hat. Also so schön hätten wir es in einem Hollywood-Film gar nicht drehen können. Und das ist schon atemberaubend. Das lohnt dann alles.
Überhaupt die Entscheidung, ich gebe meinen Beruf auf, mache was völlig anderes, das ist auch ein Wagnis, dass Sie damals eingegangen sind. Es hätte auch schief gehen können.
Hätte auch, ja.
Das ist ja eigentlich dann ein sicherer Beruf gewesen.
Ja, aber meine Alternative war immer, ich habe mich immer gefragt, was, wenn ich es nicht tue? Dann werde ich mich nämlich immer fragen, was wäre, wenn? Und so habe ich es gewagt und wenn es schief gegangen wäre, okay, aber ich muss mich nie wieder dann fragen, was wäre, wenn?
Ich glaube, ich muss Sie auch nicht fragen, ob Sie es jemals bereut haben.
Nein, niemals. Nicht eine Sekunde.
Und da Sie auch Romane schreiben, ist, glaube ich, nicht nur das Wolfsforschen für Sie Leidenschaft, sondern eben auch das Aufschreiben. Das ist ja eigentlich wunderbar, wenn sich das dann so ergänzt, wenn Sie wirklich das wirklich gefunden haben, dass Sie, was Sie wirklich aus Leidenschaft machen.
Ja,
das finde ich faszinierend.
Das Autorensein, das Schriftstellersein ist mein Hauptberuf und das ist meine Leidenschaft. Ohne die könnte ich das gar nicht, also könnte ich nicht sein.
Ist ja schon das zweite Buch, was 2017 rausgekommen ist jetzt hier, Die Weisheit der Wölfe. Und es ist schon wieder eins in Planung. Was wird das für ein Buch?
Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass nichts in Planung ist. Es sind ganz viele in Planung. Aber aktuell arbeite ich ein Buch über Hunde und zwar über alte Hunde, was wir von alten Hunden für das Leben und den Tod lernen können. Mhm.
Da wollen wir noch nicht drüber sprechen, das Nein. kommt, aber was wir von den Wölfen lernen können, beziehungsweise was Sie von den Wölfen gelernt haben, da gibt es ja auch einiges. Was haben Sie aus all den Jahren Voice-Forschung für sich, für Ihr heutiges Leben mitgenommen?
Ich frage mich zum Beispiel stets oder sehr, sehr oft, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, was würden jetzt Wölfe tun, wenn ich mich aufgeregt habe über irgendetwas? Dann denke ich mir, würde sich ein Wolf jetzt über diese Situation auch so aufregen? Aber meine wichtigsten Regeln, die ich von Wölfen gelernt habe und die ich auch immer wieder anwende im Leben, sind eigentlich vier Regeln, die lauten, liebe deine Familie, kümmere dich um die, die dir anvertraut sind, gib niemals auf und hör nie auf zu spielen.
Hör nie auf zu spielen. Das ist auch etwas, was Sie bei den Wölfen immer wieder beobachten.
Unbedingt, ja.
Immer auch wieder. Bei den Erwachsenen. Man sagt ja immer, spielen nur die Welpen, spielen nein, nur die
nein,
Kinder.
Nein, auch die Erwachsenen. Und das ist sehr, sehr schön. Und wenn man sieht, wie diese Erwachsenen, hoch angesehenen, kräftigen Leitwölfe mit den Kleinen spielen und auch sich gerne mal unterwerfen lassen von den Kleinen. Und das ist sehr, sehr schön. Spiel ist ja ganz wichtig. Ist ja nicht nur Kommunikation und soziales Lernen. Wölfe kennen also durchaus unsere sogenannte goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Diese gilt auch bei Wölfen. Und wenn Wölfe nicht fair spielen, dann werden die von den anderen Familienmitgliedern gemieden oder von ihren Welpengeschwistern gemieden und haben es dadurch dann später viel, viel schwerer. Einige von denen wandern sogar früher ab. Das heißt, wer nicht fair ist, muss vielleicht sogar früher sterben.
Wenn Sie junge Wölfe beobachten, die jetzt vielleicht auch gerade so aus der Wurfhöhle rauskommen und die Welpen finden sich da, lernen die Umwelt kennen. Ich glaube, dann kann man schon so ein bisschen abschätzen. Jeder ist ein bisschen anders, der eine ist ein bisschen neugieriger, der andere zurückhaltender. Ist das dann auch faszinierend zu beobachten, wie so ein Wolf groß wird und welche Rolle er dann letztendlich einnimmt? Ob es dann einer ist, der dann doch mal irgendwie auf Wanderschaft geht, ob er bei der Familie bleibt? Das sind ja wahrscheinlich auch tolle Geschichten, die da entstehen.
Ja, unbedingt. Und deshalb gibt so kleine Schnöselträumer zum Beispiel. Den fühlt man sich nah, da beobachtet man immer, was sie tun. Aber auch, ich sehe ja die Wölfe tatsächlich von Anfang an, also wie sie gemacht werden. In der Paarungszeit erlebe ich ja. Ich erlebe sie dann im Mai wieder, wenn sie aus den Höhlen rauskrabbeln. Und dann verfolge ich eben ihr ganzes Leben, bis die später irgendwann wieder einen Partner finden und sich der Kreislauf schließt, weil ich eben das Glück habe, sie in Yellowstone eben so zu beobachten, auf dieser freien Fläche, die ich eben da sehen kann. Und das ist eben so schön und darum wachsen mir viele Wölfe auch persönlich ans Herz und darum tut es auch so weh, wenn man sie mal verliert.
Gut, und da haben Sie wahrscheinlich schon einige verloren in all der Zeit. Es kommen dann immer wieder neue nach. Auch die Rudel verändern sich ja.
Ja.
Man beobachtet ja ständig Veränderungen.
Ja.
Und es sind auch natürlich, man muss auch viel aushalten. Denn es ist ja nicht nur das Welpenspiel, was man dann vor den Höhlen beobachten kann oder das schöne Familienkuscheln, sondern die gehen auf die Jagd. Es gibt auch mal Wölfe, die in ein Revier eindringen. Da gibt es Kämpfe, da gibt es auch Verluste.
Ja.
Das ist auch etwas, was man aushalten muss. Wie haben Sie das gelernt? Oder?
Ja, das ist eben Natur. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Ich finde es auch nicht schön zu sehen, wenn ein Wolf einen Hirsch reißt zum Beispiel. Oder wenn ein Wolfsrudel einen Hirsch reißt. Wenn das ist in der Natur. In allen Disney-Filmen werden diese Szenen alle rausgeschnitten. Das ist uns ja klar. Und mir hat auch mal ein Tierfilmer erzählt, dass sie speziell die brutalen Szenen rausschneiden. Aber das ist eben in der Natur nicht so. Da sieht man das komplette Programm. Und Wölfe können eben oft nicht ganz große Tiere mit dem einfachen Kehlbiss töten, sondern da ist die ganze Familie dabei und die fressen auch schon Teile auf, während der Hirsch noch versucht hochzukommen. Das ist die Realität und dann manche Touristen versuchen das zu verhindern, indem sie Steine hinwerfen oder sowas. Es gibt ja solche Leute, die leben noch im Disney-Zeitalter, aber die Realität ist eben die Natur und die Natur ist eben immer nicht nur rosa und sonnig, sondern die Natur ist grausam und brutal und blutig, aber gerade das macht sie ja aus, gerade das macht ja auch das Leben aus, dass es nicht immer nur alles im eitel Sonnenschein ist, finde ich. Und das muss man halt aushalten dann.
Das heißt, wer wirklich mal Wölfe kennenlernen möchte, wie geht man da vor? Schließt man sich da am besten einer Gruppe an oder kann man das auch auf eigene Faust machen?
Also es kommt drauf an, wo man hin will, aber zum Beispiel in Yellowstone empfehle ich immer, sich zuerst für die ersten Tage einen Guide zu nehmen, wenn man allein in Urlaub ist und will dort mal Wölfe sehen, sich einen Guide zu nehmen und dann anschließend auf eigene Faust zu gehen. Auch hier in Deutschland gibt es nur wenige Möglichkeiten, also wenn man überhaupt mal Wölfe sieht, aber in Deutschland hat man die Möglichkeiten, auch Wolfsreisen im weitesten Sinne zu machen. Ich bin sehr oft im Wendland in Niedersachsen in der Göhrde. Und ein guter Freund von mir ist dort Wolfsberater und der nimmt die Menschen mit, um eben Kot zu suchen, Spuren zu suchen und vielleicht auch mal einen Wolf zu sehen. Also solche Sachen kann man machen und da findet man alle Informationen auch im Internet oder eben im Buch hinten auf der Seite gibt es ein paar Tipps dazu.
Also kann man durchaus auch in Deutschland zumindest versuchen.
Unbedingt, ja.
Wenn Sie nochmal Ihre letzten Jahrzehnte Revue passieren lassen in den Parks, manchmal sind es ja viele, viele Stunden, die Sie da auch alleine sitzen und beobachten, man braucht auch viel Geduld, um überhaupt Wölfe beobachten zu können. Was waren für Sie so die schönsten Erlebnisse?
Alle Nahbegegnungen mit Wölfen. Wenn ich alleine, ganz alleine irgendwo war und dann ein Wolf sich mir genähert hat, meistens durch Zufall, weil er mich gar nicht gesehen hat und wir uns dann so quasi Augenkontakt hatten für wenige Sekunden, das waren für mich immer die schönsten Momente. Große
Wie nah?
Dankbarkeit. Nah 2 Meter war das Naheste.
Und auch da nie Angst gehabt?
Nein.
So, was empfinden Sie da? Was haben Sie da gefühlt?
Ich denke immer nur, wow. Wow und danke. Danke, Wolf, dass ich so nah sein durfte oder dass er so wenig Angst hat oder es einfach nur, danke, ja, Dankbarkeit.
Sie werden wahrscheinlich noch öfter hinfahren in den Yellowstone Park, um dort weiter Wölfe zu beobachten. Zurzeit haben Sie gesagt, machen Sie es nicht, weil Ihre Hündin
ja,
schon in einem Alter ist, genau, dass Sie sie nicht mehr so gerne alleine lassen
meine
möchten.
Meine Hündin ist jetzt 13 und auch einfach die Tatsache, dass die Zeit endlich wird für uns beide. Ich möchte gerne die Zeit noch eng mit ihr verbringen und ich möchte auch einfach bei ihr sein, wenn sie stirbt. Ich möchte keine 10.000 Kilometer entfernt sein. Und ich denke, das schulde ich ihr und das genieße ich auch sehr. Und die Wölfe werden auf mich warten, die werden immer da sein, aber meine Hündin eben nicht. Und darum genieße ich die Zeit. Das habe ich übrigens auch von den Wölfen gelernt. Prioritäten zu setzen. Familie geht absolut vor und das verdanke ich auch den Wölfen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Elli Radinger, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin heute ist Christiane Hillebrand und Sie haben sich noch einen Titel von Milva gewünscht. Du hast es gut. Warum diesen Titel?
Weil wir in der heutigen Zeit einfach mal ein bisschen mehr Optimismus brauchen und die guten Seiten sehen müssen. Und die gute Milva macht das wunderbar.
Beneidenswert ist natural. Du bist hart im Nehmen und vergisst sehr schnell. Hätte ich doch auch nur so ein dickes Fell. Du hast es gut. Wenn es sein muss, zügelst du gekonnt die Wut. Du bewachst im Notfall immer ruhig Blut. Auch wenn du verlierst, verlierst du nie den Mut. Du hast es gut. Hast du's gut? Durch deine Art bleibt dir so mancher Kummer erspart. Geht mein Gemüt mir auch gegen den Strich? Du hast vom Glück nur halb so viel